Pfingsten ein Grillfest? Ähnlich ist es ja mit dem Thema Heiliger Geist. Geist, Gespenst, was ist das denn? Gott, damit kann man was anfangen vielleicht, der Vater, der Schöpfer, Jesus auch, geboren, Nazareth, all diese Dinge, Bethlehem. Aber Geist, Gespenst, das ist doch etwas Merkwürdiges. Was hat das mit Gott zu tun? Und Pfingsten ist das Fest, wo beides nun zusammenkommt. Das eine Unbekannte und das andere Unbekannte, und jetzt haben wir dieses Fest. Und auf der anderen Seite ist es ja doch eine Möglichkeit zu erklären, nachzulesen in der Bibel, was ist eigentlich das Pfingstfest? Was hat das mit dem Heiligen Geist eigentlich auf sich? Wie geht man damit um? Warum muss das so sein, wie es jetzt ist? Pfingsten die Möglichkeit, über diese Dinge einmal nachzudenken, vielleicht zu Hause einmal die Bibel aufzuschlagen und den Predigtext von heute, also Apostelgeschichte 2, nachzulesen, was da drin steht und wie der Geist Gottes auf die Jünger gefallen ist und was das damit zusammenhängt. Pfingstfest, Pfingsten, Pentakoste 50. Das heißt einfach nur 50. Nach den 7 vollendeten Wochen, nach dem Passa, 49 Tage, der 50. 7 Wochen, das Wochenfest, Sukkot heißt dieses Fest, das erste Pilgerfest nach dem Passa-Pilgerfest. Wochenfest. 7 Wochen sind vorbei, der 50. Tag, man trifft sich, Pentakoste 50. Dieses Fest ist ein Erntedankfest, eines von 2 Erntedankfesten in Israel, die Gerstenernte, Weizenernte und die Weinernte. Die Weinlese beginnt oder hat abgeschlossen. Und je trockener es bei uns wird, desto mehr können wir nachempfinden, was das für eine Freude ist, wenn nach einem Jahr Trockenheit oder ein wenig Regen dann doch wieder so viel gewachsen ist, dass man essen kann, dass man Brot hat, dass man Wein hat, dass man all diese Dinge. Das heißt, eins dieser Feste, Sukkot, das Erntedankfest, Wochenfest nach 7 vollendeten Wochen, wir feiern, dass doch wieder etwas gewachsen ist. Wir können das langsam nachvollziehen, was es heißt, trotz der Trockenheit, es ist wieder etwas Gemüse da, es ist wieder etwas Wein da, es ist wieder etwas Gerste da und der Mais ist nicht komplett vertrocknet. Wir kommen vielleicht in diese Zeit hinein, um das nachzuempfinden, was das für einen Menschen aus dem orientalischen Hintergrund bedeutet, endlich wieder etwas ernten zu können. Man hat etwas in den Händen. Das heißt, die Freude und die Ausgelassenheit zu diesem Fest, die passt einfach dazu. Und natürlich, wenn Weinfest ist, wenn Lesefest ist, man probiert den neuen Wein und man trinkt dann bis zum Abend durchaus das eine oder andere neue Schluck Wein und den alten vielleicht auch nochmal und dann beides zusammen und ein bisschen neues Brot dabei. Ein ausgelassenes Fest. Nun, es ist ein Pilgerfest, das heißt, es kommen die Frommen zusammen und bringen von der Ernte den Zehnten an den Tempel, an das Heiligtum. Den Zehnten von dem, was gewachsen ist, was Gott aus großer Gnade hast wachsen lassen, ich bringe als Frommer alle anderen. Es gibt ja im ganzen damaligen Römischen Reich eine ganze Reihe von Juden, die hat das überhaupt nicht interessiert, weder den Zehnten noch die Pilgerfeste, die sind auch nicht gekommen. Es sind die Frommen gekommen, die Gott die Ehre geben und ihm Dank gebracht haben, gesagt haben, Herr, du hast wieder etwas wachsen lassen, uns geht es gut, ich preise dich dafür und hier ist der Zehnte meines Einkommens, das, was dir zusteht, denn du hast mir so viel gegeben, dass es für mich und meine Familie reicht. Also, die Frommen sind in Israel, sind in Jerusalem, kommen zum Heiligtum, bringen den Zehnten ihrer Gaben, ihrer Ernten und ausgerechnet an diesem Tag schenkt Gott seinen Heiligen Geist. Und er macht es genau, passgenau, dass genau an diesem Tag, wo die Frommen in Juda, in Israel, in Jerusalem sind und Gott die Ehre geben, dass genau die Leute, die sich nach dem Handeln Gottes sehnen, jetzt dann auch vom Geist Gottes angerührt werden. Das ist der Hintergrund. Also eine ganze Menge kommt zusammen bei diesem Fest. Erntedank, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, der Zehnte, Gott hat uns beschenkt. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Fromme aus aller Herren Länder, aber eben Juden. Sie konnten noch ein bisschen Hebräisch, aber seit Generationen waren sie in Babylon oder in Persien oder in Griechenland oder Rom oder Spanien, was weiß ich wo, und sprachen natürlich dieses als ihre Muttersprache. Ein bisschen Hebräisch vielleicht noch, aber das, was sie eigentlich konnten, war ein Sprachgewirr. Und das Sprachgewirr war eben dann auch in Jerusalem. Wie spricht man solche Leute an? Ein bisschen Hebräisch. Das ist der Hintergrund zu dem, was wir als Christen mit dem Pfingstfest feiern. Das möchte ich mit euch zusammen lesen. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle, also auch die Frauen, mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie es der Geist ihm eingab. In Jerusalem waren zum Fest nun viele Fromme aus aller Welt. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Wie ist das möglich? Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Jeder von uns hört sie in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das wohl bedeuten? Was geschieht da eigentlich? Einige aber spotteten, die haben doch nur schon viel zu viel Wein früh am Morgen getrunken. Komm, lass uns weitergehen. Interessiert nicht. Da erhob sich Petrus und rief der Menge zu, hört her, ihr Leute aus Judäa und ihr Einwohner von Jerusalem, ich will euch erklären, was hier geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen, es ist ja doch erst 9 Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Und all das andere, was er sonst gepredigt hat, habe ich rausgelassen, kann man zu Hause lesen. Und dann, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten, Brüder, was sollen wir nun tun? Kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen Jesu Christi taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr unser Gott zu sich herbeirufen wird. Petrus sprach noch lange mit ihnen und forderte sie eindringlich auf, lasst euch erretten vor dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Und die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 3.000. 3.000 Personen kamen zur Gemeinde dazu. Zunächst einmal, wenn man also nach dem Wirken des Geistes Gottes fragt, stößt man bei dieser Geschichte auf Zeichen und Wunder ungewöhnlicher Art. Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind. Wenn man sich das vorstellt, das würde hier in diesem Raum geschehen, ein gewaltiger Wind, vielleicht wie ein Orkan, Ela vor wie vielen Jahren, 5, 6, 7 Jahren war er. Wenn das hier in diesem Raum stattfindet, würde man wahrscheinlich nicht aufstehen und Gott loben, sondern würde man ängstlich irgendwie zusammenzucken und den Eindruck haben, was passiert hier eigentlich, wenn so ein Wirbelsturm, ein Sturm hier durch unsere Stühle fegt. Und wenn dann auf jeden von uns noch so ein Feuerflämmchen ist, würde wahrscheinlich einer versuchen, das auszudrücken, denn das geht in einem Holzhaus mit Holzdecke, geht das gar nicht. Wer würde so etwas mit der Erlösung und mit Jesus und mit all diesen Dingen, die im Evangelium, in dem Heil Gottes angelegt sind, wer würde sowas mit dem in Verbindung bringen? Ein riesiger Sturm, der Angst macht, ein Feuer auf jedem Kopf, was die Decke anzünden würde. Das ist doch alles irre. Zeichen und Wunder im Bereich der Schöpfung und Natur, das ist bei Mose und alles im Alten Testament und dann im Neuen Testament lesen wir es auch. In der Nähe eines lebendigen Gottes muss man damit rechnen, dass er sowas mal tut. Er hat die Schöpfung geschaffen, er hat die Gesetze der Schöpfung gemacht, er hält sie in seinen Händen und er geht damit kreativ um. Wir haben einen lebendigen Gott und er macht das. Er hat diese Gesetze der Natur geschaffen, nicht damit er sie permanent durchbricht, Aber um seines Volkes willen tut er es immer mal wieder. Wenn Mose vor dem Wasser des Roten Meeres steht und das Wasser sich teilt, das geschieht nicht an jedem, sonst würden die Schiffe gar nicht nach Hamburg durchkommen oder nach Rotterdam. Das geht ja nicht. Das muss normal so bleiben, dass Wasser im Meer zu Hause ist und da kann es auch bleiben. Aber manchmal tut er es, damit Israel durchkommt. In der Nähe eines lebendigen Gottes muss man mit solchen Sachen rechnen. Wir haben nicht nur eine Idee, ein Prinzip, Hoffnung oder so irgendwas, sondern eine lebendige Person, einen Gott, der auf uns Acht hat. Und wer sich für ein Leben mit diesem Gott entscheidet, muss in seiner Gegenwart mit solchen Dingen immer mal wieder rechnen. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, der wirken kann und es auch macht. Das führt zu einigen Thesen, die ich aufgeschrieben habe und der Reihe nach mit euch jetzt abarbeiten möchte. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist schafft Zeichen und Wunder und begabt Menschen in besonderer Weise. Und das ist ja das andere, was in dieser Begebenheit, in dieser Geschichte, in diesem Bericht vorkommt. Eine weitere Seite des Wirkens des Heiligen Geistes wird damit beschrieben, dass die Jünger plötzlich in anderen, ihnen fremden Sprachen reden können. Und die Leute kriegen das mit und sagen, das sind doch alles Galiläer. Ihr habt weder studiert noch irgendwelche Fremdsprachen. Wie könnt ihr diese und jene und so Sprachen exakt so sprechen, wie ich es gewohnt bin? So wie man es in Griechenland spricht oder in Spanien oder in Mesopotamien. Wieso könnt ihr das? Aber auch so eine Sache, die man erlebt und in der Gegenwart Gottes erleben kann, führt nicht automatisch zu Jesus und wie man zu Gott in den Himmel kommt. Das ist nur ein Sprachenwunder, eine besondere Art und Weise, wie Gott sich eben verherrlicht. Sowohl der Wind als auch das Rauschen, als auch die Feuerzunge, als auch diese Begabung der Jünger an sich redet es nicht von Jesus. Man muss es erklären. Wenn Petrus hier jetzt nicht aufgestanden wäre, wäre das, was die Leute daraus gemacht haben, und die sind ja schon betrunken, wäre das Ende dieser Geschichte gewesen. Dann wäre es gewesen, die Leute, die zu Jesus führen, immer wenn die sich versammeln, müssen sie so tun, als wenn sie betrunken wären. Wenn das keiner erklärt und sagt, halt, ist völlig falsch verstanden, würde man daraus ganz merkwürdige Sachen machen. Was wäre mit der Christenheit passiert? Was wäre unsere Liturgie geworden, wenn Petrus nicht eingegriffen hätte und gesagt, halt, stopp, ihr versteht das falsch. Wir hätten vielleicht gesagt, na, die Urgemeinde macht so, müssen wir es auch so machen. Nicht? Irgendjemand wäre wahrscheinlich da oben, hätte Streichhölzer runtergegangen. Irgend sowas würden wir einfahren, damit wir so machen wie die Urgemeinde. Nein, es muss jemand aufstehen und muss das erklären. Würdest du das machen? Mach diese Sektenleute wieder, früh am Morgen sind die jetzt auch schon betrunken. Und dann sollst du sagen, halt stopp, so nicht. Hättest du diesen Schneid vor so vielen Leuten, die vielleicht schon spottend vor der Gemeinde stehen, dann zu korrigieren, einzugreifen? Es ist viel bequemer, Schweigen ist Gold, keiner sagt was, bloß keinen Ärger machen. Begabung, eine weitere Seite des Wirkens Gottes, Zungenrede, Glossolalie, eine Fähigkeit, in bisher ungelernten bzw. unbekannten Sprachen zu reden. Und diese Gabe wird, wenn man 1. Korinther und Römer 8 und so, 12 und Römer 8 dann durchliest, wird auch ergänzt durch die Gabe der Auslegung dieser Sprachen. Das heißt, wir haben diese Erfahrung immer wieder gemacht, auch bei uns in der Gemeinde, dass Gott einzelne Leute begabt, diese Gabe der Zungenrede zu haben, sie zu betätigen und andere mit der Gabe begabt, das auszulegen, den Inhalt zu verstehen, zu übersetzen. Manchmal, aber nicht immer, manchmal auch nur einfach ein Eindruck von dem, was in diesem Gebet oder in diesem Wort gesagt wird. Wir hatten in Hannover eine Dame, die hat die Gabe des Zungengesanges gehört. Das habe ich nie wieder gehört, aber eine wunderschöne Gabe. Man hat den Eindruck, man ist in der Nähe des Himmels und hört die Engel persönlich singen. Eine Begabung Steht nicht mehr in der Bibel, aber war wunderschön. Gott ist ein kreativer Gott und schenkt Gaben. Das heißt, wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus in der Nähe Gottes entscheidest, musst du damit rechnen, dass Gott dir Gaben schenkt, mit denen du erstmal gar nichts anfangen kannst. Wo du, was mache ich jetzt damit? Wie geht man damit um? Der charismatische Aufbruch, aber auch der erweckliche Aufbruch um das Jahr 1900 in USA, in Wales, in England, in Britannien, aber eben auch in Deutschland, auch hier in Mülheim, hat uns neu gezeigt, dass Gott solche Gaben gibt, Zungenrede und Prophetie und all die Krankenheilung, all solche Sachen. Auch der charismatische Aufbruch in 1960er, 1970er Jahre hat deutlich gemacht, dass Gott solche Gaben schenkt. Das hat die Kirchengeschichte über viele Jahre vergessen, dass der Geist Gottes solche Dinge gibt. Und ich denke, das ist wichtig, dass uns Gott neu diese Dinge geschenkt hat, gerade in einer Zeit, die so viel auf ihren Verstand hält. Ich glaube nur das, was ich sehe, siehst du deinen Verstand. Natürlich, es gibt solche Argumente hin und her, aber unsere Zeit ist nur darauf bedacht, das, was ich sehe, das glaube ich, was ich anfassen kann, alles andere ist Unsinn. In so einer Zeit, die charismatische Bewegung oder die Erweckungsbewegung um 1900, auch hier in Mülheim, wie gesagt, geschenkt zu bekommen, macht deutlich, dass es in der Nähe Gottes mehr gibt, in der Nähe des lebendigen Gottes mehr gibt, dass er solche Dinge schenkt und gibt und immer wieder. Und manchmal stehst du vielleicht zunächst einmal mit einem Fragezeichen im Gesicht da und sagst, was soll ich jetzt damit machen? Wie geht man denn damit um? Und einige haben ja immer wieder dann auch gesagt, wenn sie so eine Gabe geschenkt bekommen, das macht mir Angst, ich weiß gar nicht, wie soll ich damit umgehen? Nicht? Wie höre ich damit auf? Plötzlich fängt es in mir an zu beten und ich kann das gar nicht verstehen. Was ist denn das für ein Zeug? In einer Zeit, wo wir uns auf unseren Verstand so viel einbilden, Gott zeigt, dass er größer ist. Der nächste Text, Heiliger Geist. Das Handeln des Heiligen Geistes ist besonders. Er hat einen eigenen Kopf, ist ein eigenes Ding, eine eigene Person. Und Gott wird nicht Gott dadurch, dass wir ihn verstehen oder erklären können. Ganz im Gegenteil. Auch wenn ich Gott nicht begreifen kann, wird er gerade deswegen deutlich, dass er Gott ist. Würdest du Gott in deinen Gehirnkasten reinkriegen, wäre er kleiner als dein Gehirn, dann wäre er nicht mehr Gott. Wenn du das brauchst für deine Frömmigkeit, bist du im biblischen Hintergrund fehl am Platz. In der Nähe Gottes merken wir, er ist größer. Er ist besonders. Manchmal, das Handeln des Geistes Gottes ist besonders, manchmal wunderbar und manchmal wunderlich. Ja. Wozu ist das da? Wozu musste dieser Wind passieren, damit die Jünger so richtig Angst kriegen? Oder die anderen, die Frommen, also in Jerusalem, so richtig... Ach, wozu macht Gott sowas? Wunderlich, merkwürdig. Gut, sie sind dadurch alle zusammengekommen, aber das hätte auch durch die Lautstärke der Jünger passieren können. Sie hätten halt schreien müssen, okay, wäre auch gegangen. Warum dieser Wind? Warum die Feuerzungen? Damit die Jünger Angst kriegen, dass die letzten Haare auf dem Kopf dann verbrannt werden? Wozu macht Gott sowas? Es ist ja nicht so, dass wir erklären könnten, warum das unbedingt notwendig wäre in der Heilsgeschichte Gottes, sondern es ist einfach so und wer weiß, warum Gott sowas macht. Das ist das Besondere, das ist die Freiheit eines lebendigen Gottes. Dass man ihn eben nicht quadratisch, praktisch, gut und in die Hosentasche irgendwie reinkriegen kann, sondern man steht davor und sagt, sowas? Ist aber merkwürdig, wieso passiert sowas? Gott nimmt sich die Freiheit dazu. Manchmal ist das wunderlich und das kann missverstanden werden. Warum hatten die Leute in Jerusalem den Eindruck, dass die Christen, die ersten Christen, alle betrunken sind? Der Heilige Geist hätte sie hüpfen lassen können. Aber gut, da hätte man gesagt, die Christen, die spinnen, die hüpfen alle. Jetzt mussten sie, oder das Wirken des Geistes Gottes war so, dass man das mit Betrunkenheit, mit Besoffensein verwechseln kann. Ja, was ist das denn? mit Schlips und Kragen besoffen sein? Das passt doch nicht zu Christen. Die müssen streng aussehen, schwarze Anzug, irgend sowas. Und Jerusalem spottet. Herr, du hättest einen anderen Weg wählen müssen, damit die Leute vor Ehrfurcht auf die Knie gehen oder irgend sowas. Da sind die Leute betrunken oder man verwechselt sie mit Betrunkenheit und die Leute spotten. Es hätte doch ganz anders sein müssen. Das hätte Gott doch ganz anders machen müssen. Also wäre ich Gott gewesen, ich hätte das irgendwie ganz anders gemacht. Das heißt, diese Dinge muss man erklären. Die sind aus sich heraus, führen sie nicht zu Jesus, führen sie nicht zur Erlösung, lassen sich logisch gesehen nicht aus sich heraus erklären. Und das ist unser Job. Das müssen wir erklären, das musst du den Leuten sagen, was da passiert. So wie ein Petrus, der aufsteht und sagt, das ist das, was der Prophet Joel da und da, und da kann man es nachlesen und nimm dir das Alte Testament. Ja, hast du selber schon mal Joel gelesen? Bitte? Ja, das ist gut. Ja. Ja, ist wunderschön. Wir haben das mal in einem Mitarbeiterkreis erlebt, da ist ein Lachen auf uns gefallen. Nicht? Da sagt man sich auch, komm, also als, ja, ist ja egal, nicht? Warum macht Gott sowas? Gut, es hat Spaß gemacht, wir haben uns nicht mehr eingekriegt, aber warum? Das muss man erklären, das muss man den Leuten sagen, dass wir es eben mit einem lebendigen Gott zu tun haben, der eben aus seiner Freiheit bestimmte Dinge tut. Und dann ist man erstaunt und sagt, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Nicht? Das hätte ich nicht erwartet von Gott. Und er tut das. Und du musst es erklären und du musst den Mut haben, es zu tun und du musst den Propheten Joel kennen. Und das führt dann also zu drei oder mehreren Regeln, die wir uns zu Herzen nehmen müssen. Man muss den Mund, den Mut haben, den Mund aufzumachen und was zu sagen. Und wenn du es alleine bist. Interessanterweise, das habe ich jetzt hier im Predigtext so weggenommen, das steht in der Bibel aber da, Petrus und die anderen elf Apostel stehen auf und stellen sich dem Spott. Es ist schön, wenn man Leute hat, die sich hinter dich stellen. Aber einer muss das Wort führen und muss sagen, nein, das ist nicht Betrunkenheit, sondern das ist die Verheißung, der Heilige Geist kommt und so wie es im Propheten Joel steht. Einer muss das erklären. Und dazu muss man den Propheten Joel gelesen haben. Das gehört zum Christsein dazu, dass man das Wort Gottes kennt. Wusstest du das schon? Hast du die Bibel schon mal komplett durchgelesen? Wie willst du das Handeln Gottes erklären, wenn du sein Wort nicht kennst, wenn du ihn selbst nicht kennst? Vielleicht immer nur ein paar Losungstexte hier und da. Wie willst du das erklären, wenn so etwas geschieht? Nimm dir das Wort Gottes und lies nach das, was Gott verheißen hat im Alten, im Neuen Testament und so weiter und so weiter. Ohne das geht's nicht. Ohne das, möglicherweise, ich weiß nicht, ob Petrus hat lesen können, aber möglicherweise in Kapernaum, ich am See Genezareth, er ist in der Synagoge gewesen, hat vielleicht schon eine Auslegung zum Propheten Joel gehört. Also muss man in die Gemeinde gehen, muss man Predigten hören, muss man Auslegungen hören. Man muss im Reich Gottes zu Hause sein, um solche Dinge dann erklären zu können. Wenn Gott aus seiner Kreativität mal wieder etwas tut, was man selber vielleicht noch nie so erlebt hat. Muss es vielleicht vergleichen können mit dem, was im Neuen, im Alten Testament steht. Ist das richtig, ist das falsch? Gehört das zu Christus oder gehört das nicht zu ihm? All solche Sachen muss man kennen, um dann etwas sagen zu können. Das ist unser Job. Das würde ein Engel sicherlich viel präziser predigen können wie wir. Und wenn der Heilige Geist diesen Job hätte, würde er wahrscheinlich dieses Wissen darum einfach so in unser Herz hineintransportieren und hineinlegen. Da muss uns gar keiner was erklären, wir hätten das sofort im Herzen. Aber Gott sagt den Engeln und auch dem Heiligen Geist, das ist nicht euer Job. Das sollen die Jünger Jesu machen. Was wäre gewesen, wenn Petrus den Mund gehalten hätte? Was wäre aus der christlichen Liturgie geworden? Du musst den Mut haben, das zu tun. Vierte Regel: Die Jünger und Petrus mussten den Spott ertragen und trotzdem was sagen. Die Leute nicht beschimpfen, ihr Otterngezüchter, und was, hätte man ja auch machen können, nicht? Gott sorgt dafür, dass sie so betrunken aussehen, wie sie betrunken aussehen, und dass sie alle den Spott ins Gesicht kriegen. Das mutet Gott uns zu. Und Gott mutet uns zu, so wie bei Petrus, nach seiner Predigt haben sich ja nicht alle bekehrt und nicht alle taufen lassen, sondern einige sind gegangen, so ein Blödsinn, was erzählt er da? Und ein Teil davon ist geblieben, war eine ganze Menge, aber nicht alle. Man muss das akzeptieren, dass dann Leute auch gehen, dass dann Leute sagen, so ein Unsinn, damit will ich nichts zu tun haben. Ihr seid ja doch betrunken. Und wir müssen trotzdem diese Gradlinigkeit und auch das Rückgrat haben, zu dem zu stehen, was Gott tut. Und wenn er die Erlösung durch Jesus so geplant hat und Jesus musste am Kreuz sterben, wie oft habe ich gehört, das ist mir viel zu blutig, so ein Blödsinn. Warum musste das so blutig? Das hätte doch auch anders sein können. Ja, vielleicht. Aber wenn das die Art ist, wie Jesus, wie Gott geplant hat, Erlösung zu konstruieren, dann habe ich mich dahinter zu stellen. Dann ist das seine Art, damit umzugehen, und ich habe es zu verkünden. Und du auch. Auch wenn die Leute am Anfang spotten und am Ende gehen. Was ist der Erfolg dieser ganzen Sache, wenn man das mal von dieser Frage her stellt? Der Erfolg dieser ganzen Pfingstgeschichte ist Spott über der Gemeinde Gottes, und ein ganzer Schwung ist gegangen. Es waren mehr Leute in Jerusalem als nur die 3.000, die sich haben taufen lassen. Vielleicht waren es 10.000 in Jerusalem, vielleicht ein bisschen mehr. Wonach würden wir denn Erfolg abmessen? Dass 10.000 sich haben taufen lassen und nur 3.000 gegangen wären? Wonach würden wir fragen? Dass niemand spottet? Ist das nicht auch eine Konsequenz des Evangeliums? Ist das nicht auch eine Rückmeldung, die Paulus dann macht, auch in Korinth, gerade vor den griechischen Philosophen, den Griechen ein Ärgernis? Christus, der Gekreuzigte, so ein Unsinn. Die Römer haben darüber gespottet, nicht? Diese Karikatur der Jesus mit einem Eselskopf am Kreuz. So ein Esel, der hat sich nicht mal gewehrt. Das müssen wir tragen, das müssen wir verpacken, dazu müssen wir stehen und sagen, okay, wenn Gott diesen Weg wählt, dann gehöre ich zu diesem Weg. Und ich habe ihn so weit zu erklären, wie ich selber ihn verstanden habe und wie ich versuchen kann, es anderen nahe zu bringen. Und wenn das nicht geht, okay, die Freiheit, du kannst gehen. Auch das wird ja mitgeliefert, die Freiheit, dass Menschen sich gegen Gott entscheiden können, ohne dass ich nochmal den großen Hebel, den großen Schraubenzieher ansetze und du musst dich aber bekehren. Geht nicht. Ist keine gute Verheißung, die da draufsteht. Das ist nicht unser Weg. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht, und einige gehen, spotten weiter, und einige bleiben und lassen sich taufen. Mehr geht nicht. Es ist Gnadenzeit und es ist keine Gewaltzeit. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, auch an dieser Stelle hier wahrzunehmen. Das dritte und letzte. Der Heilige Geist rührt die Herzen der Menschen an. Er stellt uns vor die Heiligkeit Gottes und offenbart uns unsere Unheiligkeit, unsere Sünde. Da würde ich sagen, müsste man an der charismatischen Bewegung wieder etwas korrigieren. Wir haben seit den 60er, 70er Jahren gelernt, dass in der Nähe des Heiligen Geistes mit Zeichen und Wundern zu rechnen ist. Und seitdem wird nur noch mit Zeichen und Wundern gerechnet. Und das geht auch nicht. Das eigentliche Wirken des Geistes Gottes ist, dass er uns von Schuld und Sünde überführt. Das sagt Jesus auch in seinen Abschiedsreden. Wenn der Helfer kommen wird, wird er die Welt von Sünde überführen. Er wird uns nicht Wohlstand schenken, er wird uns nicht, was weiß ich, was für Segen geben, es wird nicht dies und jenes da sein, er wird gesandt dafür, dass er uns in die Heiligkeit Gottes stellt und wir wie Petrus merken, Herr, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Du bist heilig, ich bin sündig, das passt doch nicht. Der Heilige Geist rührt die Herzen der Menschen an. Und bestätigt das, was Petrus predigt. Hätte Petrus aber nicht gepredigt, hätte der Heilige Geist nichts zu tun gehabt. Wenn du den Mut hast, dich zu Christus zu stellen und von ihm ein Zeugnis zu sagen, ist der Job des Heiligen Geistes, das in den Herzen der Menschen zu bestätigen. Wenn du aber deinen Mund nicht aufmachst, weht der Geist Gottes weiter. Das eine ist unser Job und das andere ist sein Job. Und es ist auch der Job des Petrus oder unser Job, dann zu erklären, also nach der Frage, nachdem der Heilige Geist das Herz der Leute angesprochen hat, was sollen wir denn jetzt tun, muss Petrus so wach und geistesgegenwärtig sein und sagen, ja, weiß ich nicht, Bekehrung, Taufe. Wenn er jetzt gesagt hat, oh, weiß ich, muss ich erstmal in der Bibel nachgucken, Gelegenheit verpasst. Bereite dich darauf vor, dass Gott Menschen zu dir schickt, denen du das Evangelium erklären könntest. Könntest du das? Hast du den Propheten Joel schon mal gelesen? Das ist doch diese Frage an uns. Wenn Gott möchte, dass wir Ebenbilder Gottes sind, dann haben wir auch diese Verantwortung, dann können wir uns nicht nur in unseren kleinen Garten zurückziehen und sagen, oh, sollen andere Leute doch Ebenbild Gottes sein, ich aber nicht. Ich grill lieber, ich grill heute auch. Aber wenn Gott sagt, dass zu dir sagt, du bist mein Ebenbild, ich will, dass du, und Paulus sagt ja in seinen Briefen, dass wir einmal Engel richten werden, diese Welt richten werden, wenn also Jesus wiedergekommen ist, dann werden wir bestimmte Aufgaben haben, die mit großer Verantwortung zu tun haben. Wie willst du das machen mit einer Grillzange in der Hand? Wenn das nur dein Horizont ist, den du, also wie gesagt, wir grillen heute auch, dann musst du doch vorher in der Bibel mal geforscht haben, nachgelesen haben, dann musst du doch den Propheten Joel kennen. Anders geht das doch nicht. Musst du gelesen haben, dass bei Mose das Wasser sich geteilt hat und musst du sagen, naja, wenn er das Wasser teilt, dann kann er auch das Feuer teilen und auf alle Jünger vertrauen. Okay, dann ist das halt so. Sonst würdest du das vielleicht für unbiblisch halten und sagen, das macht Gott aber so nicht. Ja, er macht vieles. Das musst du doch kennen, davon musst du doch reden können. Und wenn Leute fragen, wie ist das denn mit Jesus, warum musste das denn? Da musst du als Philippus alleine gesandt wird an den Bach Ägyptens, an die Straße nach Ägypten und dort den Kämmerer aus Äthiopien findet, also den Finanzminister aus Äthiopien findet, mit der Jesaja-Rolle fängt er bei Jesaja 52, 53 an und erklärt ihm Himmel und Erde und dass Jesus gekommen ist. Könntest du das? Würdest du das hinkriegen? Kannst du das Evangelium mit den vier geistlichen Gesetzen zack, zack, zack innerhalb von einer Minute jemandem so klar machen, dass er sagt, ja, das habe ich verstanden, das kann ich mich bekehren? Dass Gott geschaffen hat und dass der Mensch Sünder ist und dass Jesus unsere Sünde trägt und dass du dich bekehren musst, die vier geistlichen Gesetze. Es nützt nämlich nichts, wenn man alles weiß aus der Bibel, du musst dich dazu verhalten. Du musst dich entscheiden. Der Teufel weiß genauso viel, wahrscheinlich noch viel, viel mehr über Gott, aber er hat sich nicht entschieden, Jesus nachzufolgen. Er weiß viel mehr. Das Wissen über Gott ist nicht das Errettende, sondern die Entscheidung, das soll für mich gelten, das nehme ich für mich an. Das ist das vierte geistliche Gesetz und das musst du doch Leuten erklären können. Das Wissen über Gott, ich könnte mir vorstellen, es gibt ein höheres Wesen, bringt niemanden in irgendeinen Himmel rein. Vielleicht in den ersten halben Himmel vielleicht. Er offenbart uns unsere Unheiligkeit. Das ist manchmal, mir geht es jedenfalls so, in der Nähe Gottes. Es fällt einem wirklich auf, wo man an diesem Tag und am letzten Tag gesündigt hat, sündige Gedanken hatte. Das ist manchmal schwierig, wenn man sich in die Nähe Gottes hineinbegibt, ganz bewusst im Gebet, im Bibellesen und dann merkt, oh hier, da auch. Wenn man von seiner eigenen Sündhaftigkeit spürt, wenn man in die Gegenwart Gottes kommt, spürt man, dass er heilig ist und ich nicht. Das ist manchmal, ist nicht schön, ist nicht schön. Aber das geschieht eben, wenn wir in die Nähe Gottes hineinkommen. Dann merken wir, dass wir mit unserer Spaßgesellschaft vor Gott nichts ausrichten. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, immer nur Spaß zu haben. Kommt rein, dann könnt ihr hier Spaß haben. In der Nähe Gottes werden wir mit unserer Sündhaftigkeit, mit unserer Schuld konfrontiert. Und für wen das nichts ist, wird mit der Erlösung durch Jesus nichts anfangen können. Und das müssen wir aushalten. Und die Menschen, die Dreck am Stecken haben, die werden es so machen wie diese Frau, die Jesus nicht aufgehört hat, die Füße mit ihren Haaren zu putzen und mit Tränen zu waschen, weil sie von ihm viel Schuld vergeben bekommen hat. Selbstgerechte, die werden sagen, und sind dann fertig. Also, wenn man sich die Geschichte des Pfingstfestes anschaut, Gott hat das schon so geplant. Ausgerechnet, wenn die Leute in Jerusalem sind, denen das Heiligtum Gottes, denen Gott wichtig ist, die mit ihrem Zehnten in den Händen über wie viel Kilometer aus Mesopotamien oder Griechenland gekommen sind, denen das Reich Gottes wichtig ist, denen offenbart sich Gott in dieser Art und Weise. Präzise. Nach 50 Tagen nach Passa. Und trotzdem, die Mehrheit wollte von dem wahrscheinlich nichts wissen. Wahrscheinlich war es die Mehrheit, die gegangen ist. Und das muss man erstmal aushalten. Und die anderen haben gespürt, mit diesem Gott, der extra für mich seinen Sohn gibt, damit ich erlöst bin, denen hat der Himmel auf Erden angefangen. Die waren so erfüllt vom Geist Gottes, die konnten nicht mehr aufhören, von dieser Größe und Gnade Gottes zu reden. Und beides hat in Jerusalem parallel existiert. Beides ist parallel passiert. Es wäre schön, wenn jetzt zwei oder drei mit uns noch beten und ich möchte dann das Gebet abschließen.